lese uns den Bibelabschnitt für diese Predigt vor. Sie steht in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Und wer ein bisschen sich vorstellen kann, dass wir am Dienstag da was dazu machen, der kann sich auch vorstellen, warum das heute dran ist. Ich lese also aus dem ersten Kapitel. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia, Gnade und Friede wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird, von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat, ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Johannes schreibt quasi, wir sagen ein Buch, aber man müsste eigentlich sagen, es ist ein Brief. Und so wie jeder antike Brief geschrieben wird, Absenderanschrift und Gruß mit guten Wünschen. Johannes schreibt an sieben Gemeinden in Kleinasien. Was die Zahl sieben bedeutet, werden wir am Donnerstagabend miteinander bedenken. Heute erfahren wir etwas darüber, wie die Offenbarung Gott darstellt, wie sie Jesus Christus beschreibt und was Jesus Christus für die sieben Gemeinden bedeutet. Der Seher Johannes beginnt seine Offenbarung, ich habe schon gesagt, wie einen Brief und normalerweise folgen auf den Absender und die Anschrift ein kurzer Gruß mit einem Segenswunsch. Johannes erweitert ihn und er beschreibt darin Gott. Warum tut er das? Johannes versteht sich nicht selbst als Autor der Offenbarung. Er sagt, ich habe nur aufgeschrieben, was Gott mir gesagt hat. Er gibt nur das Wort Gottes weiter. Gott ist also der Autor der Offenbarung. Johannes nennt ihn, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird. Gott ist der, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Vor ihm dienen sieben Engel, die hier als sieben Geister beschrieben werden. Am Ende unseres Abschnitts lässt Johannes Gott selber zu Wort kommen. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Und dann wiederholt Johannes das, was er schon am Anfang von Gott gesagt hat und ergänzt es zum Schluss noch, der Allmächtige. Johannes redet von Gott, er ist der, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird. Man nennt diese Formel eine Unveränderlichkeitsformel. Und sie taucht an verschiedenen Stellen der Bibel immer wieder auf und dort endet diese Formel mit, der sein wird. Johannes aber sagt, der kommen wird. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Offenbarung legt den Schwerpunkt darauf, dass Gott am Ende der Zeit wiederkommt. Gott war, Gott ist, Gott kommt. Er ist das Alpha und das Omega. Alpha ist der erste Buchstabe, Omega der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und damit wird wiederholt, was bereits schon gesagt ist. Gott steht am Anfang und am Ende. Niemand kommt vor ihm, keiner nach ihm. Mit ihm fängt alles an und mit ihm hört alles auf. Er umfasst die ganze Geschichte. Er hat die Zeit in seiner Hand. Und wie schon gesagt, ergänzt Johannes noch am Schluss der Allmächtige. Im Griechischen steht hier der Begriff Pantokrator, Allherrscher. Damit ist nicht einer, der all über alles herrscht, gemeint, sondern der Herrscher über das ganze Universum. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments nennt ihn hier Gott Zebaoth. Benutzt dieses Wort für den Gottesnamen Zebaoth so. Was wird über Gott in der Offenbarung gesagt? Johannes geht zurück bis vor den Beginn aller Zeit und der Welt. Gott war schon immer. Er war, bevor diese Welt gemacht wurde. Er war, bevor überhaupt irgendetwas anderes war. Mit ihm hat alles angefangen. Gott ist der, mit dem alles beginnt, was ist. Und Gott ist der, der gegenwärtig ist. Er ist da. Er ist kein ferner Gott, den man nicht erreichen kann, der sich irgendwie in seine himmlische Welt zurückgezogen hat. Er ruht nicht unbeweglich in sich. Er interessiert sich für uns, seine Menschen und für seine Welt. Er ist seiner Schöpfung gegenüber und trotzdem, man kann ihn erleben, man kann ihn erfahren. Und wie sehr wir ihm wichtig sind, wie sehr er uns liebt, das zeigt er uns in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist am Anfang und am Ende. Er ist Ursprung und Ziel. Er hat den Anfang gelegt, er wird am Ziel stehen. Er bringt die Geschichte dieser Welt zur Vollendung. Alles ist in seiner Hand. Die stärkste Aussage, ich habe sie schon genannt, ist die Bezeichnung Jesus Christus als Pantokrator. Gott ist allmächtig. Und das ist nicht nur so gedacht, dass Gott alle Macht hat. Die Offenbarung hat den ganzen Kosmos im Blick. Gott hat nicht nur Macht über diese Erde, er ist der Herrscher über das Universum. Das unendliche Weltall mit all seinen Galaxien ist ihm untertan. Die Offenbarung zeigt uns Gott als den Herrn des Himmels, der Erde und des Kosmos. Keiner ist ihm gleich. Über ihm steht niemand. Keiner ist stärker als er. Niemand hat mehr Einfluss als er. Wir kennen ja politische Machtblöcke, Bündnisse, Dynastien, Familienclans, Menschen mit Einfluss und Macht. Und dann gibt es diese transzendenten Mächte und Gewalten, die nicht von dieser Welt sind. Dämonen, satanische Engel, Teufel und Einflüsse, die uns gefangen nehmen, die uns zerstören wollen, die uns beherrschen. Mit manchen von ihnen haben wir vielleicht sogar zu tun. Aber die gute Nachricht ist, keine dieser Macht ist Gott gewachsen. Er ist ihnen weit überlegen. Sie sind ihm alle untertan. Wenn wir zu Gott gehören, haben diese Mächte kein Recht an uns. Johannes redet von Gott. Und wenn er das tut, dann klingt das manchmal so, als ob er auch von Jesus redet. Nicht immer lässt sich das scharf trennen. Wir tun das, um ein bisschen klarer zu sehen. Der Seher redet vom dreieinigen Gott. Er schreibt Jesus Christus auch Eigenes zu. Und dann nennt er Jesus den glaubwürdigen Zeugen, den Ersten von den Toten, den Herrn über die Herrscher der Erde. Und zum Schluss sagt er von Jesus, der wiederkommt, alle werden sie ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Wir merken, dass Johannes viele Bilder verwendet. Er erkennt das Alte Testament und viele Bilder und Vergleiche stammen aus dem Alten Testament. Die meisten von ihnen kennen wir wahrscheinlich gar nicht. Darum verstehen wir sie auch nicht. Sie sind schwer zu deuten, aber in diesem Fall können wir es wagen. Johannes nennt Jesus den glaubwürdigen Zeugen, Luther übersetzt treuer Zeuge. Glaubwürdig und treu, das ist im Griechischen das gleiche Wort. Und mit diesem Begriff weist Johannes auf das irdische Leben Jesu hin. Er verweist auf das, was Jesus für uns getan hat. Mit seinem Leben hat Jesus treu den Auftrag Gottes erfüllt. Er hat uns von Gottes Liebe erzählt und hat seine Treue mit seinem Tod besiegelt. Christus ist der Erste von den Toten. Und damit ist nicht nur die Tatsache gemeint, dass Jesus auferstanden ist. Johannes bleibt nicht bei diesem geschichtlichen Ereignis der Auferstehung hängen. Ihn interessiert auch, was das für die Gemeinde heute bedeutet. Wenn Jesus der Erste ist, der von den Toten auferweckt worden ist, dann dürfen wir drei Dinge wissen. Jesus hat den Tod überwunden. Er nimmt uns an der Hand und er führt uns durch den Tod zum Leben. Wenn Jesus der Erste aus den Toten ist, dann bedeutet das auch, der Tod wird die Toten nicht behalten können. Weil Jesus auferstanden ist, ist klar, der Tod wird seine Toten einmal hergeben müssen. Und Johannes geht noch einen Schritt weiter. Jesus, den Gott auferweckt hat, ist der Erste der neuen Schöpfung, sagt er. Mit ihm ist die neue Welt Gottes angebrochen. Wo Jesus ist, da wirken Gottes Schöpferkräfte, neues Leben. Da ist die neue Welt Gottes schon da. Da ist das Leben, das stärker ist als der Tod. Jesus ist der, auf den alle sehen werden. Johannes verbindet zwei Bibelworte aus dem Alten Testament und sagt damit, Jesus kommt einmal als der Richter der Welt zurück. Am Ende der Zeit wird Jesus als der Richter der Welt auftreten. An diesem Tag werden alle Menschen verstehen, wer Jesus Christus ist. Egal wie sie zu ihm stehen, sie werden ihn als Herrn und Retter anerkennen. Sie werden ihre Mitschuld am Tod Jesu eingestehen und sie werden umkehren wollen. Ob diese Umkehr noch möglich ist oder ob es schon das zu spät sein wird, darüber sagt Johannes nichts. Zum Schluss zeigt uns Johannes, wer Jesus für die Christen der damaligen Zeit ist. Der Seher malt ihnen Jesus Christus vor die Augen. Er schreibt, Jesus ist der, der uns liebt, der uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat, der uns zu seinem Volk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Johannes spricht zu den sieben Gemeinden, die hier genannt sind. Die Christen hören, dass sie durch Jesus verwandelt werden. Sie sind geliebt, sie sind erlöst. Jesus hat sie durch sein Leiden und Sterben von Sünden gereinigt. Und damit noch nicht genug. Der Seher sieht nicht nur auf die Liebe und die Erlösung, er spricht auch von der Berufung, von einem neuen Sein. Er sagt den Christen, er, Jesus, hat uns zu einem Königsvolk gemacht, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Was Johannes für die Christen in Kleinasien sagt, das dürfen wir, glaube ich, auch für uns hören. Auch wir sind geliebt, wir sind erlöst, wir sind zu Königen und Priestern berufen. Wir sind von Gott geliebt. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Jesus für uns in den Tod gibt. Gibt es denn etwas Größeres, das Gott für uns tun könnte? Wir sind geliebt und erlöst. Als Geliebte und Erlöste werden wir verwandelt. Wir sind zu Königen und Priestern berufen. Dass Jesus uns liebt, dass er uns von unserer Schuld befreit, das gilt uns ganz persönlich. Und im Gegensatz dazu besteht unsere Berufung zu Königen und Priestern. Kein König, kein Priester ist für sich selbst da. Könige und Priester dienen Gott und dienen den Menschen. Wenn Könige und Priester sich selbst leben, missbrauchen sie ihre Stellung. Ein König hat Macht und regiert sein Volk. Seine Aufgabe ist es, für das Land gut zu sorgen, seine Untertanen zu schützen. Seine Entscheidungen sollen das Land fördern und sollen das Leben erleichtern, vielleicht sogar auch Wohlstand ermöglichen. Ein Priester steht zwischen Gott und den Menschen. Er vermittelt den Willen Gottes. Er hört zu. Er betet für die, die ihm anbefohlen sind. Er sorgt dafür, dass ihre Schuld sie nicht mehr von Gott trennt. Er bringt Gott Opfer dar. Er spricht die Vergebung zu. Und er segnet Menschen. Jesus hat dich zum König und Priester berufen. Überlege dir, ob es Menschen gibt, um die du dich kümmern solltest, die du unterstützen solltest. Für wen solltest du beten? Wem solltest du sagen, dass Jesus ihm die Schuld vergeben hat? Wen könntest du segnen? Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir dich erkennen können als den großen Herrn dieser Welt. Vater, du bist der Schöpfer. Du hast alles gemacht. Du bist vor allen Dingen und du wirst am Ende dieser Zeit stehen. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass wir zu dir gehören und dass wir in deinen Händen mit all unserer Geschichte und mit all dem, was zu uns gehört, gut aufgehoben sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns dein Leben geschenkt hast, für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass wir Hoffnung haben über unser Leben hinaus. Ich danke dir, dass wir erlöst und befreit sind, dass wir aufatmen können und leben dürfen. Ich danke dir, dass mit dir das neue Leben Gottes schon heute in unser Leben hineinkommen kann. Herr, und du forderst uns heraus, für andere Menschen da zu sein, so wie Könige und Priester. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, welche Menschen wir auf unser Herz nehmen sollen. Gib uns da einen guten Blick und lass uns Priester und Könige sein für diese Menschen. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander, stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der ist, der war und der kommt, der ist bei uns und der geht mit uns in diesen Tag und in die Woche, die vor uns liegt. Wir empfangen den Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.